ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Herzlich willkommen im Literaturhaus in Halle zum literarischen Roulette der Herbstausgabe. Herzlich willkommen Ihnen hier vor Ort und Ihnen an den Geräten. Ich bin Katrin Schumacher und der Mann neben mir, wie immer, mein Mitleser und Mitdiskutant. Und ich verrate es jetzt schon, der Klavierspieler des Abends, Alexander Sucke. Hallo.
Schönen guten Abend.
Ja, wir kommen frisch von der Buchmesse. Ich war fast eine Woche da und habe enorm viele Begegnungen gehabt mit Autorinnen, mit Autoren, mit Kolleginnen. Und wie immer, ich habe nicht viel geplant. Es gab ganz viele glückliche und lustige Zufälle. Du warst auch auf der Messe, ne? Du warst ein bisschen kürzer da.
Wie geht's? Ich mache es immer ganz kurz. Ich versuche das alles auf 2 Tage irgendwie zu komprimieren. Das ist dann Termine so im Halbstundentakt, aber ja, irgendwie auch immer wieder schön und auch lustig und ja, sehr, sehr ereignisreich.
Und das Interessante ist, wir haben Bücher ausgesucht heute, die komme ich gleich noch zu, aber sie werden nicht alle auf dem Büchertisch finden, weil auch großes Thema der Messe, es gibt nicht lieferbare Bücher und zwar in Ausmaß, das ich so nicht kenne, oder? Das ist neu.
Nein, das ist tatsächlich neu. Also es ist so seit 1-2 Jahren immer mal wieder, aber in dem Ausmaß, man kann auch eigentlich sagen, ein Buch, was heutzutage einen Preis bekommt, ist erstmal nicht lieferbar, weil alle stürzen sich drauf und das, was früher in 3 Wochen mit der nächsten Auflage da war, dauert sehr, sehr viel länger jetzt im Moment.
Ansonsten literarisch gesehen ein sehr starker Herbst. Es ist uns ein bisschen schwer gefallen, also fällt uns immer schwer, so eine Auswahl zu treffen, aber diesmal, ich musste wirklich so ein bisschen Roulette spielen, um dann meine Bücher hier auszusuchen.
Ich finde es auch ein ausgesprochen starkes Programm. Ich finde ja tatsächlich, weiß nicht, wie es dir geht, aber den Herbst immer so einen kleinen Tucken besser als das Frühjahr.
Das dürfen die von der Leipziger Buchmesse aber nicht hören.
Das verraten wir denen nicht.
Sind die unter uns hier?
Also dieser Herbst, also ich entdecke so wahnsinnig viel und mir blutet eigentlich schon wieder das Herz angesichts der wenigen Tage und des wenigen Geldes, was man so zur Verfügung hat, weil wen man alles irgendwie einladen möchte und könnte und unbedingt müsste, da reicht der Monat nicht aus mit seinen läppischen 30, 31 Tagen.
Ja, die Blätter fallen, wir blättern rein in die Zeilen. Wir fahren in dieser Stunde gleich 2-mal auf die Färöer-Inseln, dann auf eine Gefangeneninsel in der Bretagne. Wir schauen in die Geschichte des Geschmacks und in einen Rilke-Gedichtband. Wir fahren nach New York City und jetzt geht's erstmal ins Fitti. Oder was sagst du? Fitnessstudio. Was sagst du zu einem Fitnessstudio? Ich sag Fitti.
Das sind so Orte, die ich bislang erfolgreich vermieden habe aufzusuchen. Muckibude?
Das ist ein bisschen oldschool,
sagt mein
oder?
Sohn. Also weiß ich habe keine Ahnung. Ich gehe da nicht hin. Ja, Verena Kessler. Jim. Erschienen bei Hansa. Jim, so heißt das Buch von der Autorin Verena Kessler, Leipziger Autorin. Die kennen wir mit ihren Romanen Die Gespenster von Demin und Eva. Mit Eva war sie auch vor ein paar Jahren mal hier bei uns im Haus. Ja, jetzt also ins Gym. Der Roman, ich sagte, ist im Hansa Verlag erschienen. Aber lass uns vielleicht doch erstmal kurz über das Cover reden, oder?
Ja, das ist schon sehr besonders. Man sieht da so eine etwas erschöpfte Frau im Trainingsanzug über so einem Stuhl hängen gewissermaßen. Ich habe das Buch auf den Tisch gekriegt und dachte so, ja, ich fühle das sehr, zumal die auch noch rote Haare hat. Also irgendwie habe ich mich da gleich drin gesehen. Aber das Interessantere ist eigentlich, weshalb ich so mitfühlen kann, ich habe tatsächlich meine Abi-Zeit im Gym verbracht und zwar an der Theke. Also ich habe an der Theke gestanden von einem Fitnessstudio, da wo alles vorbei muss. Also Leute, die rein wollen, Leute, die Schlüssel haben wollen für die Umkleide, Leute, die Proteinshakes haben wollen etc.
Anabolika?
Nee, die gab es bei mir nicht. Die gab es nicht, aber wie viel Eiweißdrinks ich gemixt habe, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, man müsste mal ein Buch drüber schreiben, was hier alles so passiert, wer hier vorbeikommt, was sich so für Verbindungen schließen. Und jetzt ist sie mir tatsächlich zuvorgekommen. Verena Kessler mit Jim, es geht tatsächlich genau dahin, wo ich, glaube ich, 2,5 Jahre gestanden habe als Abiturientin ins Gym. Ich habe gleich mal eine Lesepassage parat. Da geht es ins Mega-Gym. Das Mega-Gym war kein Fitnessstudio wie jedes andere. Das Mega-Gym war ein Palast aus glänzenden Oberflächen. Auf den eleganten schwarzen Geräten lag kein Staubkorn, kein Fingerabdruck auf den metallenen Geländern, keine Wollmäuse unter den Bänken, keine Shampoo-Schlieren in den Duschen, keine vollen Mülleimer in den Toiletten. Nur ein sauberes Gym sei ein gutes Gym, sagte Ferhat, als er mich an meinem ersten Arbeitstag herumführte. Nur weil die Leute sich wohlfühlten, kämen sie regelmäßig. Und nur wenn sie regelmäßig kämen, kündigten sie nicht. Die dunklen Böden reflektierten. 3500 Quadratmeter auf einer Etage, ein Cardio-Floor, ein Kraft-Floor, ein Freihandel-Floor, zwei große Kursräume, ein Wellnessbereich mit Sauna, großzügige Umkleiden, bodentiefe Fenster und überall Spiegel, Spiegel, Spiegel. Darin ich. Jogginghose, weites T-Shirt. Ich hatte geduscht, sogar Haare gewaschen, ein bisschen Concealer, ein bisschen Rouge. Ich sah ganz normal aus, unauffällig, eine gewöhnliche Frau, die einer gewöhnlichen Arbeit nachging, um das Geld für ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Warum denn nicht? Die Ich-Erzählerin berichtet.
Also glitzerndes, funkelndes Fitnessstudio. Okay, hört sich jetzt aber nicht wirklich so an, als wäre das so der Ort, wo große Literatur entsteht.
Doch. Also, das hatte ich ja schon so ein bisschen im Blut, als ich damals da an der Theke arbeitete. Ich dachte schon, ja, das ist eigentlich ein Ort, wo sich die Gesellschaft spiegelt. Da sind junge Männer, die ihren Körper aufpumpen wollen, die sich irgendwie definieren wollen. Da sind Frauen, die irgendwie was tun wollen gegen ihre Menopause-Bäuche. Da sind ältere Menschen, die versuchen, gegen die Osteoporose anzukämpfen und so weiter und so fort. Es sind, also die ganze Gesellschaft formiert sich oder formt sich in so einem Fitnessstudio und kommt da an dieser Theke vorbei. Und die Heldin des Romans, ja, die ist sehr speziell. Also wir haben schon mitgekriegt, sie ist so ein bisschen mittelalt, sie hat vorher alles Mögliche gemacht. Wir kriegen im Laufe der Geschichte so ein bisschen raus, was sie gemacht hat. Und sie landet in diesem Fitnessstudio nur, weil sie dem Chef ein bisschen eine Lüge auftischt. Also sie sitzt in diesem Bewerbungsgespräch, guckt an sich runter und denkt so, okay, ich sehe jetzt nicht so aus wie ein Aushängeschild von einem Fitnessstudio, also dieses eng anliegende Set in Rot, das wäre nichts für sie. Und sie sagt dann einfach so aus einem Moment heraus, sagt sie, ja, ich habe gerade entbunden. So, ist gerade Mutter geworden. Stimmt überhaupt nicht. Aber der Chef, der ist also, er sagt von sich, Ferhat sagt, ich bin Feminist, stellt sie ein und sagt, du kannst ein bisschen was tun für dich, aber ja, so, kannst hier erstmal arbeiten. Und sie muss natürlich jetzt irgendwie diese Lüge aufrechterhalten. Wie macht man das so als junge Mutter, die man nicht ist? Sie muss irgendwie den Kolleginnen so ein bisschen immer Kinderbilder zeigen. Die klaut sie von Instagram, von einer Frau, die wenige Follower hat, wo sie denkt, ja, ja, das sieht eh keiner. Sie kommt dann irgendwann so in ihrem Lügengespinst dazu, dass sie sogar Rückbildungskurse anbietet, so, obwohl sie überhaupt keine Ahnung davon hat. Sie schafft es auch, die Mütter, die da ankommen, ziemlich schnell zu verscheuchen. Also es ist eine erstmal oberflächlich unzuverlässige Erzählerin, wo man merkt, aha, sie lügt, aber man merkt auch im Lesen, aha, es gibt noch so ein paar andere seltsame Inkonsistenzen. Wo war sie denn eigentlich vorher? Was hat sie denn gemacht? Irgendwann kriegt man raus, ja, sie war eine Managerin in einem großen Betrieb. Wieso ist sie dort nicht mehr? Und so viel sei vielleicht verraten, sie ist nicht freiwillig gegangen, sondern es gab eine Situation, nach der sie auf jeden Fall gehen musste. Sie ist also in diesem Fitnessstudio und es wird tatsächlich so, dass sie anfängt, an ihrem Körper zu arbeiten. Und erst nimmt sie halt auch Proteinshakes und fängt dann aber an, wirklich sehr intensiv zu arbeiten. Irgendwann kommen Pillen dazu, du sagst schon irgendwie Anabolika, also irgendwann kommen tatsächlich die harten Drogen dazu und dann verfährt sich das Ganze in einem ziemlichen Wahnsinn. Es wird sehr körperlich, also wenn sie dann zum Beispiel den rohen Lachs oder das Hühnchen in ihrem Spind versteckt, es fängt dann irgendwann an zu stinken, also alles verfällt auch so ein bisschen um sie herum und sie hat quasi wie so einen Kreisel der Verwüstung, den sie um sich herum zieht. Das wird dich auch nicht dazu treiben, weiter
an deiner Fitnesskarriere zu arbeiten. Ich weiß schon, warum ich da so selten bin. Ja. Genau. Aber kommen wir doch nochmal zurück zur Autorin Verena Kessler. Ich sagte, sie war mit Eva, was ich hier, das ist 3 Jahre her, 4 Jahre vielleicht sogar schon, in Hamburg geboren, soweit ich weiß, lebt in Leipzig und du kennst sie besser, du kennst auch die Vorgängerbücher. Entdeckst du da etwas Neues, einen neuen Ton oder magst du einfach was erzählen vielleicht über Verena Kessler?
Ja, also ihr erstes Buch hieß Die Gespenster von Demmin und da hat sie in diese Stadt geleuchtet, in der es diesen Massenselbstmord gab zum Ende des Zweiten Weltkriegs, hat das verknüpft mit einer Gegenwartsgeschichte. Ihr zweites Buch Eva, das haben wir auch als Hörspiel produziert für die ARD Audiothek, kann man glaube ich sogar noch nachhören. Auf jeden Fall, da geht es um Frauen und Schwangerschaft. Also brauche ich ein Kind, will ich ein Kind, kann ich ein Kind? Diese Millennial-Themen gewissermaßen. Und jetzt ist sie wirklich, finde ich, absolut in der Gegenwart angelangt. Nämlich da, wo wir versuchen, uns, unseren Körper zu optimieren. So, was irgendwie jeden betrifft. Das ist, würde ich sagen, so die Linie durch ihr Werk jetzt ziehen würde bis zu diesem Roman. Und es ist wirklich, trotz dieser dann doch irgendwie unsympathischen Protagonistin, es ist eine große Leseempfehlung, es macht Spaß, da hinterher zu gehen. Und wie gesagt, es wird auch sehr, sehr körperlich, es riecht so ein bisschen und es wird so ein bisschen spooky. Also es macht großen Spaß, sich mit Verena Kessler auf die Handelbank zu begeben. Du musst gar nicht selber hin, lies einfach das Buch, Alexander.
Ich lese einfach das Buch. Verena Kessler, Jim, Hansa, so.
Ja, wenden wir uns den schönen Dingen zu. Du hast ein Buch mitgebracht von Ulrich Raulf. Ulrich Raulf ist der ehemalige Direktor des Marbacher Literaturarchivs. Kein Unbekannter auch als Autor. Er hat 2010 den Leipziger Buchpreis bekommen für Kreis ohne Meister über den Dichter Stefan George. Dann war er nochmal auf der Shortlist, glaube ich, 2016 mit seiner großen Geschichte über die Pferde, das letzte Jahrhundert der Pferde. Jetzt eine Geschichte des Geschmacks. Geschmack ist so ein bisschen Geschmackssache, oder? Auf was will er hinaus?
Naja, der Titel, wie es euch gefällt, der legt das ja so ein bisschen nahe. So ein Anything Goes oder macht, was ihr wollt. So einfach macht er sich's natürlich nicht. Das Buch ist so eine Kulturgeschichte, die sich an einem Begriff festmacht, der selber eigentlich sich aber gar nicht festmachen lässt. Man kann sich ihm aber nähern und das tut er auf eine sehr kundige, faktenpersonalreiche Weise. Es gibt so keine Chronologie, kein kartografiertes Gebiet, aber es gibt eben so Motive. Und an diesen Motiven entlang entfaltet er so eine Art Phänomenologie. Es beginnt mit zwei ganz unterschiedlichen Protagonisten. Joachim Winckelmann, dem Begründer der Kunstgeschichte, des Klassizismus, schauend und staunend auf seinen ersten Romreisen. Und auf der anderen Seite Holly Golightly aus Frühstück bei Tiffany. Das kennt man aus dem Film Audrey Hepburn, gelangweilt mit dem Kaffeebecher vor der Diamantenauslage in der Fifth Avenue. Und anhand dieser beiden Szenen begreift man sehr schnell, worum es geht. Es geht um Sehnsucht. Sehnsucht nach Schönheit. Das ist das große Thema. Und Geschmack ist so eine Art Sinn, eine Form, wenn man so will, ästhetischer Intelligenz. Andererseits natürlich auch hochgefährlich. Also zum einen, oder weil man weiß einfach von der Selbstbefreiung durch den Geschmack, das ist nur ein sehr kurzer Schritt zur Knechtschaft, eben ein Gefangener eben dieses Geschmacks zu werden und seiner Urteile. Raulf geht zu der Frage nach, warum etwas als schön oder hässlich bezeichnet wird. Und er macht das ganz behutsam. Also er schreibt es auch selber, dieses Buch ist ein Text auf der Suche nach seinem Gegenstand. Und das Personal dieser Spurensuche, das ist immens. Also da tauchen Poussin und Raphael auf, Coco Chanel und Walt Disney, Madame Pompadour, die erste Influencerin der Geschichte, bis hin zum früheren Apple-Boss Steve Jobs.
Also er sucht gewissermaßen, ich merke schon, er fegt so ein bisschen zusammen, was er findet an Menschen auch, die was über Geschmack erzählt haben oder die für einen guten Geschmack stehen. Ich denke da an Holly Golightlys Schlafbrille, finde ich ganz großartig. Kommt er denn trotz dieser Suchbewegung oder dieses Essayistischen irgendwie zu einem Punkt, also wissen wir nach der Lektüre, was der gute Geschmack ist?
Also man kann diese geheimen Wege, die der Geschmack nimmt durch die Jahrhunderte, sehr schön verfolgen. Am eindrucksvollsten finde ich, ist das gelungen an den Bildern im Buch. Das sind nicht Illustrationen des Textes, sondern das sind ganz ausgefeilte Bild-Text-Kompositionen. Also da gibt es eine Seite mit einem Foto der wunderschönen Uta aus dem Naumburger Dom. Und daneben ist so eine ganz kleine Notiz über den New Look von Christian Dior. Und das ist ganz bestechend. Und es springt einem so förmlich in die Augen. Ja klar, Uta trägt Dior, beziehungsweise Dior ist inspiriert von mittelalterlicher Couture. Das sind so diese Wellenbewegungen, die der Geschmack vollzieht. Anderes Beispiel ist, kennen glaube ich auch noch sehr viele, so eine ikonische Fotoserie von Peter Lindberg, von den Supermodels, so der frühen 90er Jahre am Strand von Malibu, so sechs wunderschöne Frauen, alle in so einem weißen Hemd gekleidet. Und er beschreibt das eben und das hat so eine Anmutung von Gips und Marmor, eine Wiedergeburt und Vervielfältigung der Venus von Medici. Und so kommt er so Schritt für Schritt näher, um so einen Begriff von Geschmack zu bilden. Es ist nicht alles schön und es ist schon gar nicht irgendwie alles romantisch, macht da auch gar keinen Hehl draus. Geschmack geht immer, auch manchmal eine sehr unheilvolle Allianz ein mit Markt, mit Geschäft, mit Geld, übrigens auch schon in früheren Jahrhunderten. Man kann das sehr schön an älteren Automarken ablesen, wie sie einen Affekt, eine ganz bestimmte Sehnsucht verkörpern. Also der VW Bulli, der steht so für Freiheit, die James Bond Karre Aston Martin für Glamour, für Rausch, oder mein Lieblingsbeispiel, der alte Citroën DS, so klassisches Inventar jedes französischen Gangsterfilms der 60er Jahre. Das ist so Sehnsucht stillen durch Anschauung und Nachahmung. Ja, um beim DS zu bleiben, selbstverständlich möchte man, glaube ich, für den Rest seines Lebens nichts anderes sein als ein melancholischer Gangster wie Alain Delon im eiskalten Engel.
Und ich würde gerne auch nur DS oder andere schöne Autos auf der Straße sehen. Aber ich frage mal ein bisschen andersrum. Wenn man sich jetzt, sag mal, nicht für Mode interessiert oder für Autos, gibt es trotzdem eine Ebene in dem Buch, die jenseits dieser Symbole steht, also die so ein bisschen unter die Oberfläche geht?
Also mich hat so eine Anekdote, die er zitiert, beschreibt, die hat mich sehr berührt, von Diderot. Am Ende des Buches kommt das vor. Also Diderot schreibt schon als älterer Mann, oder als alter Mann kann man schon sagen, einen Klagetext. Gründe, meinem alten Hausrock nachzutrauern. Also irgendjemand hat ihm eingeredet, der braucht einen neuen, nun sitzt er da und ist todunglücklich, weil der Alte, der hat so gut zu ihm gepasst und er zu ihm und der Neue, der macht ihn zur Schneiderpuppe. Bücherstaub und Tintenspuren, die verkörperten so eine einzigartige Schönheit, ja, und die ist nur hin. Aber es kommt noch schlimmer. Die Sozialwissenschaft redet ja vom Diderot-Effekt, wenn der Kauf eines neuen Gegenstandes eine Kette weiterer Käufe so nach sich zieht. Und bei Diderot ist es dann tatsächlich so, da wird der Stuhl ausgetauscht, der Tisch, der Teppich, die Bilder, und weil nichts mehr zueinander passt. Also wir sagen, Geschmack lässt sich immer in seiner Wirkung auf andere, auf uns verorten. Ja, wie sagt man das so halbwegs freundlich? Also wer einmal in New York vor dem Trump Tower gestanden hat und diesen 80er Jahre Albtraum aus Marmor, Gold und diesem lächerlichen Wassergeplätscher gesehen hat, der weiß, der Gegenteil von gutem Geschmack ist nicht schlechter Geschmack, sondern ist die Abwesenheit von Geschmack. Und das kann, wie man sieht, schlimme Folgen haben.
Du hast eine Lesepassage vorbereitet.
Ich habe eine Lesepassage und es ist interessanterweise, habe ich mich entschieden, sich für den Schluss, das macht man ja sonst nicht, bei Romanen schon gar nicht, aber bei Krimis erst recht nicht, aber da bringt er es nochmal so schön auf den Punkt. Der Sinn für die Schönheit, der Sinn für die Nuance, so luftig, so volatil er auch erscheinen mag, die Menschen, die im Vertrauen machen, die Erfahrung, dass es jenseits von Politik und Moral eine Kraft gibt, die Welten in Bewegung setzt. Sie mag großes Kapital freigesetzt und einige Menschen sinnlos reich gemacht haben, aber im Grunde macht sie vor allem eins. Sie macht eines jeden Seele reicher und bewahrt ihn oder sie vor der Verhärtung. Die Nuance, bemerkte Roland Barthes gegen Ende einer Vorlesung in einem jener seltenen Augenblicke, in denen er staatstragend wurde, sei eines der verlässlichsten Instrumente gegen Anmaßung und Intoleranz. Den Sinn für Schattierungen zu vermitteln, den Umgang mit Nuancen einzuüben, wäre mehr als eine Schulstunde in ästhetischer Erziehung, es wäre ein politisches Programm. Schon einige Zeit zuvor hatte er bemerkt, das Prinzip des Zartgefühls sei die elegante und diskrete Flucht vor dem Dogmatismus. So also ging das, was angeblich keinem Angehörigen einer europäischen Nation möglich war. Europäer sein, Geschmack haben, Zartgefühl, dem Sinn für die Nuance vertrauen, den Dogmatismus anderen überlassen, skeptisch bleiben, empfänglich für die Zeichen an der Wand und den puren Geschmack am Leben. Europa nach dem Regen, ein Abend in Paris, es konnte so einfach sein.
Dankeschön. Ulrich Rauf, wie es euch gefällt, ist erschienen beim C.H. Beck Verlag.
Ja. So, jetzt geht's weiter in den Nordatlantik. Du hast zwei Bücher sogar mitgebracht, die auf den Färöerinseln spielen oder dort uns hinführen. Ich weiß, du liebst diese Landschaft, du warst da ja auch schon ein paar Mal, aber Literatur gibt's da nicht so viel oder nicht so oft, oder täuscht es?
Was aber damit zu tun hat, dass da einfach nicht so viele Menschen leben, es sind knapp 55.000. Dafür wird dann schon eine Menge Literatur produziert. Ich war tatsächlich schon öfter dort und besteige immer gerne diese Norröna, diese Fähre, die von Dänemark aus dorthin fährt. Ich besuche da meine alte Freundin meiner Mutter meistens. Und es ist so, man fährt so zwei Tage und dann, wenn dann diese Berge aus dem Meer auftauchen, also man hatte zwei Tage diesen dunklen Nordatlantik, im Zweifel, wenn es dumm kommt, echt 8 Meter Wellen. Und wenn dann diese Inseln auftauchen, diese 18 Inseln, kommt einem immer wieder dieser Gedanke, was hat eigentlich Menschen dazu bewegt, hier Fuß zu fassen, also hier zu siedeln, in dieser kargen Landschaft, in dieser natürlich wunderschönen, aber auch ganz wilden Landschaft. Und ein Buch, das das tatsächlich wunderbar beschreibt, ist dieses hier, Noah Thun von William Heinesen. Das ist vor, ja, ich glaube, 90 Jahren erschienen, fast 90 Jahren, und erzählt uns genau davon, von einer Gruppe Siedler, nämlich, die sich aufmachen, ein Stückchen Land im Norden der Inseln urbar zu machen. Noah Thun nennen sie ihr Dorf, Noah Thun, also neue Stadt, neues Land. Und die Fallwinde und Stürme, es gibt Felsabstürze, Schiffshavarien, die machen es ihnen wirklich nicht einfach. Es ist eine ganz rohe, archaische Umwelt. Unbehauen sind auch die Menschen, sie leben vom Walfang und sie verheizen Seetang in ihren Öfen. Also es ist tatsächlich eine ganz, ja, es ist eine archaische Geschichte, die da beschrieben wird. Und es ist aber auch sehr spannend, weil in diesem Buch gibt es keine Heldinnen und keine Helden, sondern nur die Gemeinschaft. Es gibt einzelne Figuren, die rauspräpariert werden, aber es gibt nicht die Figur, mit der man mitgeht, sondern es ist eine Gruppe aus ganz unterschiedlichen, kauzigen, eigensinnigen Menschen, die sagen, wir wollen nicht in der Stadt Tórshavn leben, wir wollen in keinem Dorf leben, wir wollen unseren eigenen kleinen, ja, Flecken für uns haben, unsere eigene Heimat. Es sind störrische Menschen, die keine Lust haben, von Großbauern sich etwas sagen zu lassen, und eben trotz aller Schicksalsschläge, die sie da auch erwarten, dort bleiben. Also sie bleiben dort und ja, haben so alle ihr Päckchen zu tragen, gewissermaßen.
Du hast es erwähnt, das Buch ist von 1938, da ist der Roman erschienen. Wer ist denn William Heinesen? Was konnte man oder was kann man über ihn erfahren, in Erfahrung bringen?
Ja, er ist Punkt 1900 geboren in Tórshavn, das ist die Hauptstadt, und ist dort 91 Jahre später gestorben, und er hat sehr viel geschrieben. Man kann schon sagen, dass er mit zu den nordischen Klassikern gehört, dass er vielleicht der berühmteste Schriftsteller ist zwischen Norwegen und Island. Es gibt ein Erzählungsband unter dem Titel Hier wird getanzt, der ist auch in diesem wunderbaren Gugolz Verlag rausgekommen, der nun eben diesen Roman von William Heinesen ins Deutsche hat übertragen lassen. Der Gugolz Verlag, der steht für Entdeckungen aus dem osteuropäischen oder nordischen Kontext. Klassiker, die wir noch nicht kennen, die aber von dem Verleger, der jetzt übrigens der Chef des Börsenvereins des deutschen Buchhandels geworden ist, Klammer zu, die von ihm entdeckt werden und von ihm für uns deutschsprachige Leserinnen aufbereitet werden. Es gibt ein sehr informatives Nachwort in diesem Band und die Übersetzung ist so ein bisschen tragisch. Also es ist aus dem Dänischen übersetzt von Inga Meinke, die vor 2 Jahren gestorben ist und Verena Stössinger hat weitergemacht. Also es ist eine Koproduktion, eine unfreiwillige.
Nordtun. So, wir bleiben auf den Färöerinseln. Ist etwas, das eine ganz andere Richtung einschlägt. Ein Krimi. Carola Christiansen, Mord auf den Färöern. Du hast schon so ein Faible für Krimis, stimmt's?
Ich habe so ein bisschen Faible für Krimis und dann, wenn die auch noch in eine Gegend führen, die ich mag, dann erst recht. Also das ist ja das Schöne an Regionalkrimis, man hat irgendwie eine spannende Geschichte und man hat dann trotzdem auch noch was von diesem Ort. Und Carola Christiansen macht das sehr geschickt, weil sie wirklich, ja, die Morde, die dort passieren, sagen wir es so, die Morde, die dort passieren, die enden immer an irgendeinem touristischen Hotspot. Also man hat im Grunde sowas wie eine kleine, attraktive Reise über die Färöerinseln, wenn man dieses Buch liest. Ich lese direkt mal aus dem Anfang. Es wurde eine Leiche gefunden und der Kommissar, es gibt einen Hauptkommissar, Revor heißt der, der ist ja auf dem Weg dorthin, um zu schauen, was ist da passiert, zusammen mit Niklas und einer Kollegin Solja. Er wusste, wie froh Niklas war, nicht in den Heli steigen zu müssen. Da das Ersuchen der Kollegen nicht dringlich war, spielte es keine Rolle, wenn sie etwas später eintrafen. Bootfahren gehörte zwar ebenfalls nicht zu Niklas Vorlieben, doch ein Flug mit dem Helikopter löste regelrecht Panik bei ihm aus. Links und rechts ragten die Berge empor, irgendwie weich und fast vollständig in Grün, als hätte die Natur Teppichboden verlegt. Allerdings lagen Unmengen von Gesteinsbrocken herum. Sie schienen anstelle von Blumen einfach aus der Erde zu wachsen. Horizontale Basaltstreifen durchzogen das Grün der Bergketten und in unzähligen Rillen strömte Wasser senkrecht hinunter. Manchmal in Form dramatischer Wasserfälle, die sich wie silbernes Haar über die Felskanten legten. Auf der Straße war es geisterhaft still, kein anderer Wagen weit und breit. Nur einmal musste Revor hart bremsen, als ein braunes, zotteliges Schaf plötzlich auf die Fahrbahn sprang und ungehalten in die Scheinwerfer blinzelte. Wie ein Tor zur Unterwelt tat sich kurz darauf der erste Tunnel vor ihnen auf. Dieser war zweispurig und einigermaßen gut beleuchtet, andere waren weder noch. Sie waren am Kai angekommen, der Nordatlantik schäumte ihnen entgegen, weiße Gischt leuchtete in der Dunkelheit. Revor stand an der Reling und starrte ins bewegte Meer. Unbewusst glich sein Körper das Schwanken des Schiffes aus. In Gedanken war er weit fort. Der Anruf, der Ort des Leichenfundes, ihn hatte von Anfang an eine böse Ahnung beschlichen. Ein Schauer überlief ihn, der nicht von der Kälte kam. Langsam zog er seinen Blick aus dem Wasser. Tanzende Schaumkronen auf tiefblauen Wellen. Die Robbenfrau.
Ja gut, aber spann uns mal nicht auf die Folter. Was hat es denn mit der Robbenfrau nun auf sich?
Ja, das ist auch der Untertitel des Krimis, der Kommissar und die Robbenfrau. Und vielleicht wissen Sie das, also so rund um die Nordmeere gibt es diese Sagen von den Selkies, von den tatsächlich Robbenfrauen, die als Robben im Wasser leben und dann ihr Robbenfell immer mal ablegen und an Land kommen können. Schwierig wird es, wenn das Fell ihnen geklaut wird. Dann kommen sie nämlich nicht mehr zurück. Und so eine Sage gibt es auch auf den Färöern. Und da gibt es eine riesengroße, so 3 Meter große Metallstatue, die fast im Wasser steht. Sieht wirklich beeindruckend aus. Und genau dort wird eben eine Leiche gefunden. Pikanterweise ist sie gehäutet und diese Leichenfunde mehren sich im Laufe dieses Krimis. Es kommt dann eine Kommissarin vom dänischen Festland dazu und ja, wie das immer so ist, man hat so einen Kommissar, Paar. Es gibt den Revor, den färingischen Kommissar, und dann gibt es die Kommissarin aus Kopenhagen, Amalie Winter. Die wird nach Tórshavn geschickt. Und dann kommen sie gemeinsam auf ein Geheimnis, das tatsächlich sogar internationale Kreise zieht. Das ist sehr spannend, muss ich sagen.
Klingt beeindruckend. Die Autorin, Carola Christiansen, ist Krimi-Autorin, aber leben Autoren, Autoren von den Färöern auf der Insel oder wo lebt sie?
Also sie lebt tatsächlich in Hamburg, war aber oft da und hat auch recherchiert. Das merkt man tatsächlich dem Buch sehr an. Sie haben es gemerkt bei der Lesepassage auch. Die Natur wird beschrieben, die Menschen werden beschrieben. Sie hat einen ganz genauen Blick für die Gesellschaft. Ich habe einen St. Pauli-Krimi von ihr gelesen und auch da ist es so, dass sie sehr viel Interesse für die Figuren entwickelt und eine gute Figurenzeichnerin ist. Und das macht sie hier auch. Das macht das Ganze sehr, sehr lesenswert und macht es auch zu einem Gesellschaftsstück. Also ich finde ja sowieso, ein guter Krimi muss immer ein guter Gesellschaftsroman sein und das schafft sie tatsächlich.
Carola Christiansen, Mord auf den Färöern, erschien im Gemeiner Verlag.
Ich merke gerade, wir haben schöne Verlage dabei, auch den Gugolz Verlag, dann den Manesse Verlag, da kommen wir nachher noch drauf. Und du hast ein Buch mitgebracht aus einem wirklich sehr, sehr, sehr besonderen deutschen Verlag, der heißt Das kulturelle Gedächtnis, Lilli Körber, Abschied von gestern. Bevor du erzählst, was es mit diesem Roman, mit der Geschichte auf sich hat, vielleicht mal kurz ein paar Worte zu dem Verlag und zu dem Verleger Peter Graf. Der war kürzlich auch zu Gast hier, ne?
Wir hatten ihn vor ein paar Wochen hier zu Gast. Wir hatten ja schon öfter mal, auch hier im Roulette, Bücher aus diesem Verlag, Das kulturelle Gedächtnis, vorgestellt. Ich erinnere mich an die Wunderkammer des Lesens. Sehr zur Lektüre kann ich empfehlen. Die Wunderkammer der exzentrischen Küche. Der Verlag macht nach Eigenbeschreibung, Eigenwerbung notwendige Bücher. Das finde ich immer sehr schön als Credo der Arbeit. Aber vor allem macht er sehr schöne Bücher. Also das merkt man immer, wenn man die in die Hand nimmt, wenn man die anschaut, das ist so optisch, haptisch und irgendwie was ganz anderes und was sehr Besonderes. Und einer der vier Geschäftsführer ist der Verleger, Herausgeber und Lektor Peter Graf. Und Graf ist spezialisiert auf Vergessenes oder bislang Unentdecktes, der durchforstet Archive, Nachlässe, der scannt so Verlegerkorrespondenzen der 20er, 30er Jahre, um so rauszukriegen, was haben die gelesen, was haben die gedruckt oder was haben sie auch aus Gründen einfach nicht gedruckt und veröffentlicht. Und so wird er immer wieder fündig seit Jahren. Also unvergessen ist seine Ausgrabung von Ulrich Alexander Boschwitz, der Reisende, übersetzt in zig Sprachen, also man kann auch sagen, wirklich ein Welterfolg, der eben da geglückt ist. Anderes Beispiel, Karl Alfred Löser, Requiem, kann ich mich erinnern. Kurzum, Graf, das ist so die brillanteste Spürnase der deutschen Verlagslandschaft und ja, das kulturelle Gedächtnis, das ist so der adäquate Ort auch für diese Entdeckung, finde ich.
Und jetzt hat er wieder was entdeckt, übersetzt von Beate Swoboda. Lilli Körber, wer war das? Wer ist diese Autorin und was hat es mit diesem Buch auf sich? Wo hat er das her?
Ja, es ist wieder so ein Fall, also ein Zufallsfund. Lilli Körber kennt man tatsächlich eigentlich nicht. Sie ist 1897 in Moskau geboren, kommt aus einer polnisch-österreichischen Familie. Die Familie ging 1915 dann nach Wien. Und Lilli Körber wurde Journalistin, eine Reporterin. Es erscheint tatsächlich in den frühen 30er Jahren ein paar Reportageromane von ihr. Dafür reist sie in die Sowjetunion und was ich tatsächlich auch sehr bedeutend finde, 1933 nach Deutschland. Das Buch heißt Eine Jüdin erlebt das neue Deutschland. Das ist tatsächlich noch 1934 dann in Wien erschienen, 1938 unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss Österreichs geht sie ins Exil nach Amerika und da verliert sich eigentlich ihre Spur. Also ihre Versuche, Fuß zu fassen als Journalistin, als Autorin, die scheitern. In den 80ern, kurz vor ihrem Tod, gibt es nochmal so eine kleine Renaissance ihres Werks in Deutschland. Davon hat sie aber so gut wie nichts mehr groß mitbekommen. Der Roman nun spielt in den Jahren 1941 bis 1943 in New York. Er erzählt die Geschichte des Ehepaars Schlicht, eines ehemals wohlhabendes Wiener gehobenes Bürgertum, eher Arzt, sie Pianistin, aber inzwischen halt völlig mittellos dort in New York gestrandet, immer auf der Suche nach so kleinen, heute würde man wahrscheinlich sagen, prekären Gelegenheitsjobs, um die paar Dollar für das Apartment, das tägliche Überleben zusammenzubekommen, Haushaltshilfe, Nachhilfelehren, Tellerwäscher etc. Und das Ganze wird erzählt wie in kurzen Kapiteln, die so fast ausnahmslos in Innenräumen stattfinden. Hauptsächlich ein Haus, in dem lauter so gestrandete Exilanten gelandet sind. Die teilen sich Küche und Bar, treffen sich ständig auf dem Flur, hocken abends zusammen, sprechen über Politik, über Alltag. Das mutet so ein bisschen an wie in so einer frühsowjetischen Kommunalka, so wie es bei Tschernitschewski beschrieben wird. Alle hocken auf engstem Raum beieinander und das ist natürlich ein Biotop für Spannung, Rivalitäten, wechselnde Allianzen. Und das Tolle ist, Lili erzählt diese Geschichte in so einem staubtrockenen Journalistenton. Er ist eben Reporterin so, und da wird das eigentlich Entsetzliche dieser Immigrantenschicksale, das Entwurzelte, das Schwinden jeder Hoffnung auf Besserung, der Kampf ums blanke Überleben, immer erst auf den zweiten Blick erkennbar. Und das hat so gar nichts zu tun, so mit dieser eher doch weltentrückten, Thomas Mannhaftigen, diese Tagebücher, Kaffee getrunken, im Pazifik gebadet, dann zum Lunch bei Leonard Frank oder auch bei den süffigen Remarque-Büchern, wo, immer wenn es ihnen schlecht geht, dann gehen sie ins Café, trinken Calvados und gucken irgendwie schönen Frauen hinterher. Das ist ein völlig anderer Stil, den Lili Körber hier aufnimmt. Ich lese einfach mal so eine, nicht beliebig, aber eine Szene, wie sich viele finden in diesem Buch vor, um mal in diesen Stil reinzuhören. Ein Moment lang dachte sie, sie sei im falschen Raum. Ihr kamen alte Märchen in den Sinn, in denen böse Geister Menschen und in Tiere und schöne Dinge in Schund verwandelten. Sie blickte auf die Parodie ihrer vorherigen Einrichtung, zwei ramponierte Sofas, die nicht zueinander passen, ein plumper Sessel mit zerschlissener Polsterung, ein Bridge-Tischchen auf dünnen, wackeligen Beinen. Es gab keinen Schreibtisch mehr und statt des Bücherboards einen weiß gestrichenen Küchenschrank. Sogar die Vorhänge waren ausgetauscht. Genia sank in den Sessel und versuchte zu verstehen, was geschehen war. Dann fiel ihr ein, dass Mrs. Sussman bei der Vermietung angekündigt hatte, dass die Vormieterin ihre Möbel nach dem Sommer abholen würde. Mrs. Sussman hatte auch erklärt, bei so einer niedrigen Miete nichts Neues anschaffen zu können. Es war offensichtlich, dass sie im ganzen Haus das, was keiner wollte, zusammengesucht und in die Nummer 10 gesteckt hatte.
Ja, Thema Migration, ne? Also es hörte sich sehr heutig an, was du gelesen hast. Ich kann mir vorstellen, man kann aus diesem 100 Jahre alten Buch schon noch was lernen für unsere Gegenwart.
Ich finde, die Lektüre dieses Romans, das ist so eine gute Übung in Sachen Demut. Wenn wir über Migration sprechen, dann entsteht da oft so eine Art Missverhältnis. Die, die emigrieren konnten, das sind ja die, die davongekommen sind im Wortsinne. Und deren Schicksal ist in der Regel ein freundlicheres als zu denen, im Vergleich zu denen, die in den Lagern interniert waren oder die im Krieg sind. Und daraus folgt so eine Art Anspruchshaltung. Man fordert Dank ein. Die Migrierten sollen sich assimilieren, die sollen die Sprache lernen, die sollen gefälligst arbeiten, nicht anderen auf der Tasche liegen. Und das ist nicht einfach. Und davon erzählt dieser Roman. Und das ist halt tatsächlich nicht weit weg von der Gegenwart. Klar, es gibt nicht die Geflüchteten in diesem Buch so per se und als homogene Gruppe. Es gibt riesige Unterschiede materieller und sonst weder Art. Manchen fällt das Andocken an eine neue Kultur, Sprache, Gesellschaft leicht, vor allem den Jüngeren. Und anderen eben nicht. Vieles ist auch manchmal schlichtweg Zufall, aber allgemein ist diese Erfahrung des Auseinanderbrechens ja, nahezu sämtlicher Beziehungen im Leben. Also, tolles Buch, tolle Autoren, toller Verleger.
Tolle Gestaltung und tolle Übersetzung. Beate Svoboda, Abschied von gestern von Lilli Körber, erschienen im Verlag Das kulturelle Gedächtnis.
So, wir machen weiter mit Serge Chalandon, Herz in der Faust, erschienen DTV aus dem Französischen von Brigitte Große. Der nächste Roman also führt uns weit weg oder nochmal in die Zeit, in der wir eben schon waren, ein bisschen früher, in die 30er Jahre nach Frankreich, auf eine bretonische Insel, die auf vielerlei Weise weit weg ist von unserer Vorstellungskraft. Zum einen, wie gesagt, liegt das Geschehen fast 100 Jahre zurück und zum anderen sind es die Grausamkeiten, die uns dort begegnen, ja, lesend eigentlich kaum zu ertragen. Herz in der Faust ist der 10. Roman des in Tunis geborenen, Frankreich lebenden Autors Serge Chalandon, der 8., der nun auf Deutsch erschienen ist. Wer ist dieser Autor Serge Chalandon?
Ja, du sagst es schon, er ist in Tunis geboren und zwar 1952. Er ist aber früh nach Frankreich gekommen. Er ist also nicht unbedingt in dieser Riege französischer Autoren, Autorinnen nordafrikanischer Abstammung, die sich genau um dieses Thema, um diese Thematik kümmern. Serge Chalandon ist extrem berühmt in Frankreich, hat sehr viele Preise bekommen. Hierzulande ist er noch so ein bisschen ein Geheimtipp. Er ist Autor, Schriftsteller, aber er ist auch Reporter und Journalist und interessiert sich für Geschichten in mehrfacher Hinsicht. Also als Schriftsteller genau wie als Reporter. Und auch diesem Buch liegt eine wahre Geschichte zugrunde. Im August 1934 nämlich gelingt es 56 Jugendlichen zu fliehen aus einer Strafkolonie auf der bretonischen Insel Belle-Île-en-Mer. Sie fliehen aus dieser Kolonie und werden gejagt. Es werden nämlich pro Kopf 20 Francs ausgesetzt darauf, dass sie wieder gefunden werden. Und jeder beteiligt sich, die Inselbewohner, aber auch die Touristen. Also die jagen diese Jungs wie die Tiere gewissermaßen. Ein einziger Junge entkommt. Und das ist die Geschichte, die Serge Chalandon erzählt in diesem Roman. Jules Bonneau heißt er. Ein Junge, der früh von den Eltern verlassen wurde und genau wie viele dieser Jungs gar nicht kriminell geworden ist, sondern einfach weise war. Die mussten irgendwo hin und die wurden in diese Strafkolonie gesteckt, um ja, zum Beispiel Seemann zu werden. Und vor allem haben sie sehr gelitten unter dieser Einknastung, die ihnen da geschehen ist.
Das heißt, Jules Bonneau, dieser Junge, der entkommt als einziger von 56. Wie macht er das?
Ja, es ist eine ganz rasante Flucht aus dieser Hölle, die man vielleicht erst noch mal kurz erläutern muss. Es gibt diese Wärter, die aber sowas sind wie bestialische Aufseher, sie sind Vergewaltiger, sie sind Sadisten und sie schlagen die Jungen, sie erniedrigen sie. Jules hat einen Freund, Camille, der ist so ganz schmal und androgyn und muss natürlich auch aufgrund schon seiner Statur die ganze Zeit leiden. Also er wird wirklich zum Opfer auserkoren. Und in einem Moment, wo mal wieder Camille angegangen wird von einem Wärter, steht Jules auf und sagt, das geht so nicht, lass ihn los. Und alle anderen folgen ihm. Also der Speisesaal wird verwüstet und die Jungs nehmen die Gelegenheit wahr und fliehen. Sie schaffen es auch alle, rauszukommen, aber wie gesagt, dann werden sie gejagt. Das ist beispiellos, wie das beschrieben wird, wie da die Bürger mit den Mistgabeln losziehen, wie sie wirklich sich anfeuern gegenseitig. Wir schaffen es, die zu finden. Wo sind sie? Sie gucken wirklich in jedes Haus hinein, in jeden Dachboden. Es gibt sehr viel Verrat. Sie werden alle verraten. Nur Jules Bonneau, er schafft es. Jules Bonneau ist ein... Ja, ein Junge, er nennt sich selber Kröte, er hat irgendwie diesen Kampfnamen für sich entdeckt und er schafft es tatsächlich bei einem bretonischen Sardinenfischer Unterschlupf zu finden. Auch eine wahnsinnige Geschichte, also er versteckt sich da auf dem Schiff unter Tauen und dann kommt aber dieser Fischer und erst ist gar nicht klar, was macht er jetzt? Bringt er mich jetzt um? Oder wer bringt wen um? Wer hat das Messer? Was wird passieren? Schmeißt er mich von Bord? Wie auch immer, aber nein, dieser Ronan, dieser Fischer hat ein Herz für diesen Jungen und nimmt ihn auf, versteckt ihn zusammen mit seiner Frau, die interessanterweise zwischen diesen beiden Welten immer wandert. Sie ist nämlich Krankenschwester in der Strafkolonie und ist schon immer sehr freundlich zu den Jungen in ihrem ja, begrenzten Maße, wie sie das darf. Und hat aber so eine Art von Zärtlichkeit, die diese Geschichte dann doch ein bisschen erträglicher macht. Also es ist so, dass der junge Jules in der Mannschaft, in der Fischermannschaft aufgenommen wird, unter falschem Namen, mit einer falschen Identität. Und es gibt dann natürlich irgendwann die brenzliche Situation, dass diese Identität fast auffliegt oder auffliegt. Ich verrate jetzt nicht, was passiert, aber es wird brandgefährlich und er steht vor einer Entscheidung, die tatsächlich auch den Rest seines Lebens bestimmen wird, dass er weiterhin führt. Also mich hat der Roman in seiner Drastik total mitgenommen. Er ist drastisch in seiner Brutalität, in seinen Beschreibungen, zumal es um sehr junge Menschen geht. Und ich muss gestehen, ich habe immer mal wieder stoppen müssen beim Lesen.
Das hätte mich tatsächlich auch interessiert. Wie bist du damit umgegangen? Gibt es da so Schutzmechanismen, das nicht so an sich heranzulassen?
Ja, man kann natürlich das Buch wieder zuklappen, man kann es auch nicht mehr aufklappen, wenn man das nicht möchte. Das ist die Möglichkeit hat man ja. Aber irgendwie finde ich es doch interessanter, den Text zu verstehen. Und dieser Text, das kann man verstehen, der will Affekte, der will was mit mir machen, der möchte, dass ich mich positioniere und dass ich zum Beispiel mal Rache gut finde. Also man kommt zwangsläufig in die Position, dass man mit diesen Jungen leidet und dass man hinterher, dass man wirklich fiebert, dass man das dann auch versteht, dass sich ein Junge rächt an den Leuten, die Verrat begangen haben. Die Brutalität, muss man ganz klar sagen, hat eine Funktion und das ist wichtig. Es ist nicht so, dass sie da ist, um sich daran zu ergötzen, wie bei so Krimis von Fitzek oder Arno Strobel oder so. Es ist nicht einfach nur die Sensationsgier, die einen das lesen lässt und ertragen lässt, sondern es geht da zum einen um einen Autor, der sich freischreibt. Also Serge Chalandon hatte selber einen extrem brutalen Vater und hat sich in diese Figur des Jules Bonneau sehr reingesenkt. Zum anderen wird man beim Lesen mit seiner eigenen Werteskala konfrontiert. Und das ist schon sehr beeindruckend, wie das gemacht wird. Also es gibt auch dieses, ich habe es eben schon gesagt, so das Gegengewicht von dieser Madame, von dieser Krankenschwester, Madame Cardon, die in ihrer Zärtlichkeit sowas ist wie ein Lichtstreif am Horizont. Es geht auch anders, erzählt uns das. Und das ist auch eine politische Haltung. Also Zärtlichkeit als politische Haltung will uns auch sagen, dass es gegen eine Institution bestehen kann oder dass es da eine Art von Empowerment gibt, wie man heutzutage vielleicht sagt. Serge Chalandon, Das Herz in der Faust, übersetzt von Brigitte Große, ist wirklich ein Buch, was etwas von einem möchte.
Man sollte sich positionieren.
Genau.
Obwohl es manchmal schwer zu ertragen ist, wie du sagst, aber klingt nach einem wichtigen Buch. Ja. Erschien im Deutschen Taschenbuchverlag. Da sind wir schon fast am Ende. Traditionellerweise enden wir ja mit Gedichten.
Genau.
Du hast diesmal was Besonderes mitgebracht.
Was sehr Besonderes. 2025 ist Rilke-Jahr, am 4. Dezember 1875. Ist in Prag geboren. Ich habe was mitgebracht, was ich von der Buchmesse mitgenommen habe. Und zwar ist es ein Buch, das uns Rilke nochmal in eine Auswahl näher bringt. Es ist nicht sowas, es ist keine große Gesamtausgabe oder so, sondern es ist wirklich eine Auswahl von dem Verleger Horst Lauinger vom Manesse Verlag. Der Manesse Verlag, Deutschlands berühmtester Klassikerverlag, wichtigster Klassikerverlag seit vielen, vielen Jahren. Also er wurde 1944 in Zürich gegründet. Es gibt einfach wunderschöne Bücher. Es gibt riesige Bücher, die wirklich Lesevergnügen sind. Ich erzähle immer gerne von meinem Lieblingsbuch. Das ist das Kopfkissenbuch einer Prinzessin. Das wirklich, das ist wie ein Kissen gestaltet, glänzend und so ein bisschen, ja, so ein bisschen, man kann es eindrücken. Und der Manesse Verlag macht aber auch ganz kleine Ausgaben, also Bücher, die man sich wirklich, also du kannst es dir so in dein Jackett stecken, ich habe jetzt keine Tasche dabei, aber es passt in jede kleine Handtasche rein. Und das sind Gedichte, die ausgewählt und zusammengestellt worden von Horst Lauinger, es gibt eine Gedenkrede von Robert Musil, die ist auch noch abgedruckt. Und das alles ist in vier Themen geordnet. Das sind 111 Gedichte über Liebe, Wehmut, Lust und Tod. Musik. Liebeslied. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen. An einer fremden Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Spieler hat uns in der Hand? Oh, süßes Lied. Menschen bei Nacht. Die Nächte sind nicht für die Menge gemacht. Von deinem Nachbar trennt dich die Nacht und du sollst ihn nicht suchen trotzdem. Und machst du nachts deine Stube Licht, um Menschen zu schauen ins Angesicht, so musst du bedenken, wem. Die Menschen sind furchtbar vom Licht entstellt, das von ihren Gesichtern träuft, und haben sie nachts sich zusammengesellt, so schaust du eine schwankende Welt, durcheinander gehäuft. Auf ihren Stirnen hat gelber Schein alle Gedanken verdrängt, in ihren Blicken flackert der Wein, an ihren Händen hängt die schwere Gebärde, mit der sie sich bei ihren Gesprächen verstehen. Und dabei sagen sie, ich und ich und meinen irgendwen. Dankeschön. Das war das literarische Roulette unter Büchern unterwegs von MDR Kultur, die Herbstausgabe mit so ein bisschen Wehmut, aber auch Vorfreude auf das, was es zu lesen gibt, auf die tollen neuen Bücher an diesem 22. Oktober im Literaturhaus in Halle und wie immer mit Alexander Suckel, dem Leiter des Literaturhauses hier, und mit mir, Katrin Schumacher. Ich danke Ihnen sehr fürs Mitlesen und fürs Interesse natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.